Münchner Kirchenradio. Literatur.
Na, von Haus aus hatte ich so eine natürliche Distanz zum Staat. Also bei uns war niemand in der Partei, ohne dass darüber so große Aufhebens gemacht wurde. Aber auch wenn es da so einen Abstand gab, habe ich schon als Kind dann irgendwie oder auch noch so als pubertärer Jugendlicher schon gedacht, naja, das ist doch eigentlich sehr wissenschaftlich erwiesen, diese Weiterentwicklung der Produktionsverhältnisse. Das habe ich damals schon für bare Münze genommen und dachte, die Leute in der Schweiz werden eines Tages im Sozialismus aufwachen und sich wundern.
Sagt Ingo Schulze, der Autor, der einen immer wieder dazu verführen kann, in die Zeit der DDR und der Wende einzutauchen und sich dabei auch noch gut zu unterhalten. Mir ist es jedenfalls so gegangen. Ich bin Gabi Hafner und ich spreche gleich mit Ingo Schulze über seine Schelmenfigur Peter Holz. Kinder, die selbstbewusst und redegewandt auf ihre Anliegen pochen, davon gibt es heute Gott sei Dank ganz viele. Aber ein 12-Jähriger, der im Restaurant ernstlich darauf besteht, dass ihm als Waisenkind eine staatlich finanzierte Mahlzeit zusteht, das ist schon ein starkes Stück. Mit dieser Szene beginnt der neue Roman von Ingo Schulze. Im Mittelpunkt steht Peter Holz, Waisenkind und später Millionär. Wie ist denn diese Figur Peter Holz in Ihr schriftstellerisches Leben getreten? Haben Sie nach einem wie ihm gesucht oder stand er so als 12-Jähriger plötzlich vor Ihnen und Sie dachten, ja, das ist er, mit dem kann ich diese Geschichte erzählen?
Ich habe schon nach so einer Figur gesucht, mit der ich möglichst aus einer Distanz über unsere Zeit nochmal sprechen kann. Der Roman spielt ja von 74 bis 98 und mir geht es natürlich immer um das Hier und Jetzt, aber es braucht auch so einen Anlauf, um zu sehen, wie das geworden ist. Und ich habe eben die Hoffnung, dass dieser Peter Holz, indem er alles beim Wort nimmt, dass er damit eigentlich die verschiedenen Systeme, also Ost wie West, aber auch verschiedene Ideologien, Religion mit ihrem eigenen Anspruch konfrontiert. Er ist sehr naiv, nimmt eigentlich immer das Beste an, es will immer das Glück für alle, stets das Gute und dieses Bekräftigende, Bejahende, das gab mir die Möglichkeit, nochmal so auf eine ganz andere Weise durch die Zeit zu gehen, die ich selbst erlebt habe.
Das Konzept, das Sie verwendet haben für diesen Roman, ist das eines Schelmenromans, das eben tatsächlich so eine Distanz auch herstellt und zugleich einem doch viele Freiheiten gibt, auch für so eine Figur und das, was ihr begegnet.
Naja, diese Tradition des Schelmenromans, die hat mich immer interessiert. Und das gibt ja auch ganz verschiedene Ausformungen. Ich weiß nicht, ob es wirklich in den Schelmenroman passt. Es hat auch was von einem Gesellschaftsroman, glaube ich. Und Vorbilder war natürlich so jemand wie Grimmelshausen, aber auch der Idiot von Dostojewski. Und relativ spät bin ich dann nochmal auf einen meiner Lieblingsautoren gekommen, wo ich mich gefragt habe, wieso habe ich das nicht eher sehr viel bewusster wahrgenommen, Andrei Platonow. Also mein Held hat mit seinen Helden doch sehr, sehr, sehr starke Berührungspunkte, glaube ich.
Du stellst wirklich sehr hohe Ansprüche an deine Mitmenschen, sagt Peters künftige Adoptivmutter zu ihm, als sie sich zum ersten Mal begegnen. Er erwartet eben, dass die Ideale, die ihm sein Mentor beigebracht hat, eins zu eins in der Welt verwirklicht werden. Und da er in der DDR lebt, ist es natürlich unter anderem die Utopie von der Weiterentwicklung der Gesellschaft zum Kommunismus hin. Was passiert denn, wenn dieser auf Utopie geprägte Junge dann so nach und nach das echte Leben entdeckt?
Naja, er denkt im Herbst 89, jetzt endlich öffnet sich der real existierende Sozialismus zum Kommunismus. Jetzt wird das wahr, worauf er immer gehofft hat, also dass alle freiwillig sich engagieren, dass die auf die Straße gehen, dass das Volkseigentum tatsächlich Volkseigentum wird. Das war ja auch der große Errungenschaft 89, 90, dass man versuchte, auch die Ökonomie zu demokratisieren, also auch die Ökonomie in die eigenen Hände zu nehmen, die eigenen Chefs zu wählen, sich das anzueignen, was dann eben mit der Einführung der D-Mark doch sehr abrupt abgebrochen wurde. Und mir ist es dann nicht leicht gefallen, ihn vom Kapitalismus zu überzeugen. Und da an seine Verantwortung dann appelliert wird, das versteht er und denkt, gut, dann ist vielleicht das Privateigentum an Produktionsmitteln doch der bessere Weg, in den Kommunismus zu kommen.
Peter Holz gerät dann auch sehr früh unter Christen, so schreiben Sie in der Überschrift eines Kapitels. Zunächst macht es ihn mit seinem sozialistischen Bewusstsein traurig, dass noch so viele Menschen eben dem Aberglauben anhängen. Und trotzdem findet er Freunde in dieser Christengemeinde. Wie geht das zusammen?
Ihm ist das erstmal völlig fremd, so ein metaphysischer Glaube, kann sich also nicht vorstellen, dass es da wirklich einen Gott geben soll, und gerät dann in so einen evangelikalen Gottesdienst, den es ja auch in der DDR gab, den wir damals irgendwie ganz gut fanden, weil das so doch was Antistaatliches war. Heute würde ich das auch nochmal anders sehen. Und da fühlt er sich plötzlich angesprochen, weil dieser Prediger da sehr offen ist und von Mitläufertum spricht. Und er merkt, die alle, die da sind, die hunderte von jungen Leuten, die sind alle freiwillig da. Plötzlich merkt er, das ist ja eigentlich alles sehr gut miteinander zu verbinden. Und er fühlt sich sowieso sehr allein, weil diesen Enthusiasmus für den Kommunismus, den teilt irgendwie keiner mit ihm. Er denkt immer, überall gibt's Leute, die sind so wie ich, die sieht er immer im Fernsehen oder davon erfährt er aus der Zeitung, aber immer wenn er, egal wo er hinkommt, da ist er immer allein.
Ist der Peter Holz aber nicht vielleicht auch so eine Art Heiliger der Wendezeit, ein sozialistischer Messias, weil er ja auch an diese Ziele glaubt und danach handelt, sehr konsequent?
Das finde ich eine interessante Lesart, ja. Ja, also ich glaube, er ist jemand, der einem, so hoffe ich, durch seine Gutwilligkeit ans Herz wächst. Andererseits hat er natürlich auch Züge an sich, da möchte man ihn auf den Mond schießen. Und er macht natürlich auch viel Unsinn. Er denunziert, indem er eigentlich denkt, er hilft. Und wie gesagt, sehr oft verkehrt sich etwas ins Gegenteil von dem, was er will. Aber er hat schon so eine große Lauterkeit, die auch von seiner Umgebung natürlich wahrgenommen wird, auch wenn er nicht ungefährlich ist für seine unmittelbare Umgebung.
Ja, und dann kommt die sogenannte Wende, und natürlich ändert sich da auch viel im Leben von Peter Holz. Mehr dazu gleich.
Münchner Kirchenradio. Lesen, nachdenken, entspannen.
Ein Theatermann aus Jena, Thomas Oberende, hat kürzlich angemerkt, dass es zwar die Stasi-Unterlagenbehörde gibt, aber kein Archiv der friedlichen Revolution, keine Bibliothek der 89er-Ideen. Der Roman Peter Holz, Sein glückliches Leben, erzählt von ihm selbst, von Ingo Schulze, der könnte diese Bibliothek zwar nicht ersetzen, aber er wird sicherlich ganz vorne dort im Regal stehen, wie im Übrigen Ihre anderen Bücher ja auch, Herr Schulze. Geht es auch ein bisschen darum, Geschichten zu erzählen, die aus dem Bewusstsein zu verschwinden drohen, gerade mal 30 Jahre später, weil eben die Geschichte eine ganz andere Richtung genommen hat?
Für mich war es überraschend, zum einen nochmal genau hinzusehen, und dann merkt man, es hätte gar nicht alles so kommen müssen, wie es dann gekommen ist. Andererseits war es für mich interessant und auch wieder überraschend, was eigentlich an, heute würde man sagen, Utopien da verhandelt wird. Ich erinnere mich an 89, 90 als an eine sehr, also furchtbar anstrengende Zeit, was da im Alltag versucht wurde zu verwirklichen, das passt heute kaum noch in eine Utopie rein, eben wirklich die Produktionsmittel zu vergesellschaften und eben eine Demokratie aufzubauen. Deshalb habe ich auch dann den Beitritt oder zumindest auch die Währungsunion schon als einen Verlust an, an Selbstbestimmung und Souveränität erlebt, weil das war ja eine ungeheure Freiheit, die wir da für ein paar Monate hatten, die eben noch nicht einerseits vom Lobbygeld bestimmt war, andererseits auch nicht von Parteienhierarchien, war natürlich auch vieles ganz unbedarft und naiv. Es gab ja auch keine Vorbilder für so einen Prozess, und es ging halt alles wahnsinnig schnell. Und im Nachhinein denkt man, oh, hier wäre vielleicht was möglich gewesen oder nicht. Ich meine, es ist dann durch diese große Verlockung D-Mark sofort, wo natürlich jeder wusste, was das dann bedeutet, dass die eigene Industrie zusammenklappt, und daran laborieren wir ja bis heute, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist dann demokratisch abgewählt worden. Aber manchmal denke ich, man muss schon auch an solche Utopien mal wieder erinnern, die damals ja tatsächlich da waren. Und es gibt heute irgendwie kaum noch einen Gegenentwurf. Und ich hoffe, also ich meine, das müssen dann die Leser für sich selbst jeder nehmen, aber es könnte schon etwas drinstecken, dass man mal eben über grundsätzliche Dinge nochmal anders nachdenkt, als das so heute normalerweise in der Öffentlichkeit geschieht.
so wie es in Ihrem Buch auch steht, ich weiß nicht, ob Peter Holz es sagt, der Sozialismus, der wollte wenigstens noch was, der Kapitalismus, der will ja gar nichts mehr. Ja, manche Figuren, was so diesen politischen Prozess anbetrifft, die sind sehr eng an historische Personen angelehnt. Politiker wie Erwin Huber von der CSU oder auch Gerd Schröder als Kanzlerkandidat haben da Gastauftritte. Wie eng haben Sie sich an historische Fakten angelehnt?
Na, es gibt eine Figur, die eine ziemlich große Rolle spielt. Deren Vorbild ist natürlich so von der Rolle, die sie in dieser Zeit spielt. Das ist Lothar de Maizière. Das Vorbild kommt als Joachim Lefebvre. Aber mich hat nie die konkrete Figur interessiert, sondern dass da jemand aus dem politischen Nichts wirklich auf die Weltbühne gespült wird und nach kurzer Zeit ist er dann da eben wieder weg und eine andere, seine stellvertretende Pressesprecherin, die bleibt dann eben und wird ziemlich lange dann mal Kanzlerin sein. Die Figuren, die so am Rande auftraten, die habe ich dann eben gerne auch mit ihren eigenen Namen auftreten lassen. Also das hat mich damals schon schockiert, als ich dann so nachlas auf diesem ersten CDU-Parteitag, nachdem also da demokratisch gewählt worden war, am 15. Dezember 89, dass dann eben Erwin Huber da kommt und sagt, ja, im Zuge der Vereinigung von Deutschland wird also auch Schlesien wieder dazu kommen, wo die alle umgefallen sind. Das habe ich mir auch nicht träumen lassen, aber das sind aber dann so kurze Berührungspunkte, die spielen eigentlich auch nur so bestimmte Zeit eine Rolle.
Peter Holz lässt sich ja durch die Wende eigentlich nicht beirren in seinen Überzeugungen. Etwas ganz anderes verändert sein Leben. Er kommt nämlich zu Geld, zu ziemlich viel Geld. Und jetzt sind eigentlich alle Voraussetzungen erfüllt, dass er auch Kapitalist werden könnte. Wird er denn einer?
Naja, er ist in der DDR Maurer gewesen und hat diese Mietshäuser, die eben mit der Miete kaum zu erhalten waren, eingesammelt, um sie zu erhalten. Und alle sagten, bind dir doch nicht diese Immobilien ans Bein, diese Häuser. Und dann wacht er halt als mehrfacher Immobilienmillionär auf und will die eben erst denen schenken, die da drin wohnen, bis an seine Verantwortung appelliert wird. Und er möchte schon seine Welt zum Guten verändern, merkt aber, dass sich das immer ins Gegenteil verkehrt. Also er merkt in den Häusern, die er da saniert, sitzen plötzlich andere drin. Er will seinen Freunden Geld schenken, das funktioniert auch nicht so richtig. Er will einer Prostituierten helfen und gründet dabei aus Versehen noch ein Bordell. Und also alles, was er da so unternimmt, hat eigentlich das Ziel, etwas zum Guten zu verändern. Aber er merkt, er kriegt immer nur mehr und mehr und mehr Geld. Und das wird für ihn zunehmend zum Problem.
Weil er auch merkt, dass man wenig mit Geld tatsächlich tun kann, was nicht auch negative Folgen hat.
Er merkt, dass das Geld eben auch eine sehr gefährliche Seite hat, wo er dann ganz am Ende sagt, es ist wirklich sehr schwer, das Geld mit Anstand wieder loszuwerden. Und weil er das nicht schafft, greift er dann zu sehr radikalen Mitteln.
Er sagt, er möchte durch Geld nicht die Würde anderer zerstören, indem er sie abhängig macht. Würde ist ja auch eine wichtige Größe in der Diskussion um den Rechtspopulismus in Ostdeutschland. Und darüber möchte ich mit Ingo Schulze gleich noch sprechen.
Münchner Kirchenradio. Über Bücher und Menschen, die sie schreiben.
Wachstum, Profit, Effizienz, Privatisierung.
Das Credo unserer Gesellschaft, so sagt der Schriftsteller Ingo Schulze. Der Held seines Romans beißt sich daran die Zähne aus, denn er hängt an der Utopie von der Gleichheit und der Teilhabe aller Menschen. Ich bin Gabi Hafner und ich frage Ingo Schulze gleich nach den Zusammenhängen von Wachstumsideologie und dem wachsenden Rechtspopulismus. Peter Holz, Held, Nervensäge und ein Utopienerd in Ingo Schulzes Roman, neigt ein bisschen zum Gutmenschentum. Und wenn man mal etwas als richtig und notwendig erkannt hat, soll man sich auch mit ganzer Kraft dafür einsetzen, sagt er. Das ist so ein Peter Holz-Satz. Am Ende will er vor allem eins, keinen Schaden mehr anrichten mit seinem Geld. Sie haben es gesagt, der Roman endet im September 1998. Da ist Peter Holz 36. Er ist 1962 geboren. Das ist auch Ihr Geburtsjahr, glaube ich. Heute wäre er 55. Wie würde Peter Holz denn mit einem alten Freund umgehen, der sich der AfD angeschlossen hat?
Oh, das ist schwer zu sagen, überhaupt, wie er sich heute verhalten würde, weil er ja dann doch in so einer Art Anstalt endet. Und das hat eine gewisse Konsequenz. Ja, ich würde nicht denken, dass er ein Gutmensch ist. Das hat immer so was Pejoratives auch. Er ist wirklich sehr, sehr bemüht um das Beste. Und ich muss ja sagen, mein Problem ist eigentlich nicht die AfD. Ich meine nicht, dass ich die nicht gefährlich finde und unangenehm. Aber die Ursachen, dass es die überhaupt gibt, das ist doch das Entscheidende. Wie ist es dahin gekommen? Und das hat eben sehr viel mit einer sozialökonomischen Ungleichheit zu tun. Und es hat natürlich auch, sagen, mit so einer auch geistigen Selbstentleerung des Westens zu tun, der eigentlich immer nur noch Wachstum, Profit, Effizienz, Privatisierung, und Europa taugt eben in der Form, wie es jetzt die EU praktiziert, eben auch nicht für eine Vision, weil von dort kommt natürlich genau dieser neoliberale Marktglaube, und ganz abgesehen davon, wie sich Europa zur Welt verhält mit EU-Subventionen, die woanders die Wirtschaft ruinieren, oder eigentlich schon auch dieser, dass unser Alltag, unser Way of Life natürlich auf eine Ausplünderung des Südens eben auch zum großen Teil beruht. Also das sind so viele Dinge, über die eigentlich gesprochen würde, wo die AfD natürlich jetzt nur noch eine Schwierigkeit hinzu ist, auch weil sie oftmals von eigentlichen Dingen ablenkt. Und ich denke halt gerade so, wie man dieser AfD, ich nehme das jetzt mal zeichenhaft für Nationalismus bis hin zum Rechtsextremismus, wie man denen begegnet, das macht mich manchmal erschrecklich, weil es so harmlos ist. Man kann nicht mit Weltoffenheit und offener Gesellschaft und so weiter, das ist ein bisschen zu wenig. Man muss halt schon auch sagen, welche Mitverantwortung wir für diese Fluchtursachen haben. Und dann, damit gewinnt man vielleicht nicht gleich eine Wahl, aber das wäre notwendig, das mal deutlich zu sagen, damit man auch sozusagen vor sich selbst wieder eine Achtung gewinnen kann.
Sind viele Bürger in Ostdeutschland vielleicht einfach durch erst die sozialistischen Utopien, die da immer hochhingen, und dann eigentlich diese Ernüchterung in der Gesellschaft ohne Utopie, wo das Geld am höchsten hing, einfach auch besonders perspektivlos oder besonders ratlos, wie man eine Perspektive gewinnen kann?
Ja, heute ist es doch eigentlich so, dass wenn man also nicht irgendwie geerbt hat oder in einer Familie zwei überdurchschnittlich gute Verdiener sind, hat man eigentlich schon Existenzängste. Und das, insofern glaube ich, dass einfach Ostdeutschland ein Ort ist, wo sich die Probleme immer schon etwas früher gezeigt haben. Also ich halte es für etwas, was ganz Deutschland betrifft, nur dass es halt dort eben eher auftaucht. Dann kann man regional sicherlich noch nach anderen Ursachen forschen. Aber es ist doch klar, dass es für viele wie Hohn klingt, wenn gesagt wird, Deutschland ist ein reiches Land, und die kommen gerade so um die Runden. Und das betrifft irgendwie doch ziemlich viele. Und gerade wenn man ans Alter denkt, finde ich, wie gesagt, ich Jahrgang 62, ich kenne so viele, die werden Mühe haben, 800 Euro Rente zu bekommen. Und dass es dann Ideologen gibt, die sagen, naja, daran sind die Flüchtlinge schuld, die kriegen jetzt genauso viel, den stopfen wir es hinten rein. Das sind dann diese Halbwahrheiten. Der Skandal ist eben, dass es heute wieder so eine Art Suppenküchen braucht und dass man eben kaum von seiner gesetzlichen Rente dann wird leben können. Das ist der Skandal.
Nicht zu viel nur nach Ostdeutschland gucken, wenn es um Ursachenforschung und Bekämpfung geht.
Man muss überall hin genau gucken. Also ich meine, ich wohne in West-Berlin, Charlottenburg. Da schreibt mir dann ein Sohn des ehemaligen FAZ-Herausgebers Joachim Fest, Nikolaus Fest, der eben für die AfD da antritt, ganz bürgerlich und das sagt mir im Prinzip denselben Blödsinn, den ich 1991 von irgendwelchen Skinheads und Faschos gehört habe. Also an unserer Misere sind die Ausländer schuld.
Zeigt, dass es auch gut tut, sich an diese Zeit zu erinnern und darüber nachzudenken. Ganz vielen Dank, Ingo Schulze.
Vielen Dank für die Einladung.
Peter Holz, sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst. So heißt dieser Roman von Ingo Schulze, über den wir gesprochen haben. Erschienen bei S. Fischer, 576 Seiten für 22 Euro. Sie können den Roman bestellen über michaelsbund.de. Und im Buchtipp schauen wir jetzt gleich nach Frankreich, dem Ehrengastland der Buchmesse.